Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Sie haben gerade schon im Evangelium gehört, wie Jesus dem Thomas erschienen ist und den Jüngern nach dem Johannesevangelium. Wir hören heute in dem Predigtext für diesen Sonntag einen Auferstehungsbericht, einen Erscheinungsbericht nach dem Markus-Evangelium, Kapitel 16. Die Verse 9 bis 14, ich nehme den Vers 15 noch dazu. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, und predigt das Evangelium aller Kreatur. Herr, segne unser Reden und Hören. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, vor ein paar Wochen hat eine Bekannte zu mir gesagt, ich habe mein Leben im Grunde noch einmal neu geschenkt bekommen. Das war nach einer gelungenen Strahlentherapie bei dieser Frau, die ist schon über 70, als festgestellt worden war, dass der Tumor nicht weiter gestrahlt hatte und sie jetzt doch noch ein Stück weit Leben erst einmal geschenkt bekommen hatte. Diese Frau hat in ihrem Leben schon eine ganze Menge durchmachen müssen. Und hat diese gute Nachricht der Ärzte als ein wirkliches Gottesgeschenk angenommen, wohl wissend, dass schon bald auch wieder ganz andere Nachrichten kommen könnten. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie viele von Ihnen haben das in Ihrem Leben auch schon einmal gedacht, ich habe im Grunde mein Leben noch einmal neu geschenkt bekommen, dann bin ich mir ganz sicher, dann würden auch einige von Ihnen heute aufzeigen. Vielleicht auch nach einer schweren Krankheit oder auch nach einem Unfall oder einem beinahe Unfall. Man ist noch soeben einmal davongekommen. Wie durch ein Wunder haben wir das überlebt oder wie durch ein Wunder bin ich davongekommen, so sagen wir das ja. Immer ist es, ich weiß nicht, ob Sie das bemerkt haben, immer ist dieses neu geschenkte Leben im Grunde ohne eigenes Zutun gekommen. Das haben Ärzte durch ihr Können geschenkt. Manche sagen auch, das war Glück oder das waren glückliche Umstände. Andere bemühen den Schutzengel, den sie angeblich gehabt haben. Und ich denke, wir, jedenfalls die allermeisten, würden sagen, das war Bewahrung durch die Hand unseres guten Gottes. Aber wenn das so ist, wenn man das Leben noch einmal neu geschenkt bekommt, dann gilt es danach im Grunde auch es zu gestalten. Diejenigen, die es nach einer Krankheit haben, gehen oftmals in eine Reha, lernen dort eine neue Lebensführung. Wir machen Krankengymnastik, ernähren uns möglicherweise anders oder es werden auch ganz andere Dinge wichtig. Ich weiß jetzt, was wirklich wichtig ist in meinem Leben, sagen wir, und worauf ich auch ganz gut verzichten kann. Die Einstellung zum Leben ändert sich, zur Zeit, zum Beruf, zu den Mitmenschen, bei manchen auch zum Glauben. Nicht wenige Menschen, die ihr Leben ohne eine Beziehung zu Gott geführt haben, erkennen, wie kurzsichtig das ist, wie viel bei ihnen verloren gegangen ist und ändern auch ihre Beziehung zu Jesus. Ich möchte Sie bitten, diese Gedanken des Eingangs einmal im Hinterkopf zu behalten, wenn wir uns jetzt der biblischen Geschichte zuwenden. Wir erleben ja hier in dieser Geschichte im Markus-Evangelium, wie auch die Jünger ihr Leben noch einmal neu geschenkt bekommen. Zunächst aber finden wir sie im, in Anführungsstrichen gesetzt, alten Leben, das ja auch nicht langweilig war in der Begleitung Jesu, aber jetzt nach der Kreuzigung doch deutlichst in die Krise geraten war, desillusioniert, gescheitert und ausgebremst. Das waren sie ja. Und ich habe gedacht, du meine Güte, wie gut können wir uns in diese Lage der Jünger hineinversetzen, sie uns vorstellen, Petrus und Johannes, Jakobus, all die anderen, die 11 gestandene Männer, alles auf eine Karte gesetzt in ihrem Leben, ja vieles verlassen. Und nun dieses. Lassen Sie uns noch einmal kurz innehalten. Wie bekannt kommt uns das doch alles vor? Mir fallen auf Anhieb oder sind bei der Vorbereitung dieser Predigt auf Anhieb etliche Begegnungen mit Menschen aus den letzten Wochen eingefallen. Christen, aber auch Nichtchristen, die sich genauso oder zumindest ganz ähnlich auch fühlen. Trennung nach einer im Großen und Ganzen doch jahrelang guten Beziehung. Zusammenbruch alles dessen, was immer gegolten hat oder lange Jahre doch gegolten hat. Plötzlicher Tod eines Partners habe ich miterleben müssen. Oder der Partnerin, plötzlicher Tod der Mutter. Der Wegfall gewohnter Wege, der Hinfälligkeit aller gemachten Pläne. Das Scheitern der Vorstellung vom Leben. Streit, wo Frieden herrschen sollte. Kein Glück mehr, dauernde Angst um den Arbeitsplatz, zum Beispiel bei Opel. Liebe Gemeinde, das sind ja keine Schauermärchen. Das ist ja Realität, das ist ja die bittere, schonungslose Realität so vieler Menschen, auch unter uns. Nein, diese Lage der Jünger ist uns nicht fremd, ganz bestimmt nicht. Und da hinein kommt diese Osterbotschaft. Sie kommt ja immer in ganz konkrete Lebenssituationen hinein. Damals in dieser Geschichte für die Jünger zunächst durch Maria von Magdala und zwei andere Jünger, ja die Emmaus-Jünger sehr wahrscheinlich. Heute durch eine Predigt oder durch eine Bibellesung, ein Zeitungsartikel oder sonst etwas. Jesus lebt. Das ist für mich wirklich immer wieder neu, faszinierend, herausfordernd. Das ist so neu, das ist so anders, das ist so unglaublich. Alle diese geschilderte Lebenswirklichkeiten, die ich gerade genannt habe, alle diese bitteren Realitäten werden in ein Licht gestellt. Das hat alles nicht das letzte Wort. Das ist alles besiegbar, das ist alles lebbar. Ich habe einen wunderschönen Satz der jüdischen Schriftstellerin Nelly Sachs gefunden, geprägt durch ihre Erfahrung im Holocaust von einer wohl tiefen Gottessehnsucht. Sie hat gesagt, deine Angst ist ins Leuchten geraten. Deine Angst ist ins Leuchten geraten. Und wie gesagt, sie sagt das ja ohne Christus-Erfahrung. Und wir können das mit Christus-Erfahrung sagen. Oder auch mit einem Lied aus dem Gesangbuch, das wir gleich noch singen werden. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Und das gilt ja jetzt für die mit der Trennung. Das gilt ja für die, die mit dem Tod fertig werden müssen. Das gilt ja für die, die alle Pläne umstürzen mussten, deren Glück zerbrochen ist, die den Streit nicht wegbekommen. Genauso übrigens wie für die momentan möglicherweise alles normal läuft, die sich des Lebens freuen und es gut so finden. Liebe Gemeinde, es gilt für uns, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Deine Angst ist ins Leuchten geraten. Und trotzdem wird es hier wieder schwierig. In der biblischen Geschichte jedenfalls, wie auch bei uns. Haben Sie die Geschichte noch in Erinnerung? Sie schwankt hin und her. Osterbotschaft und Zweifel. In der Bibel steht sogar Unglaube der Jünger. Osterbotschaft und Unglaube und Zweifel. Wie ist das bei uns? Kennen wir nicht auch diesen, ich will mal ihn so nennen, praktischen Unglauben, faktischen Unglauben? Ich meine damit dieses, das Leben im Grunde doch genauso gestalten von einigen Dingen wie Gottesdienstbesuch oder Gemeindearbeit oder Gebet, einmal abgesehen, als wäre Jesus nicht der Auferstandene, als wäre er nicht der Sieger in meinem Leben. Dieses wohl noch glauben können, dass Jesus lebt, aber im Letzten nicht, dass auch ich lebe. Dieses dennoch in Verzweiflung versinken, dunklen Gedanken und Angst beharren. Dieses doch nicht anders leben können. Jesus schilt die Härte des Herzens der Jünger, ihren Unglauben. Und erscheint ihnen dennoch. Und da sind wir jetzt am Zentrum dieser Geschichte. Und erscheint ihnen dennoch und gibt sich ihnen ganz klar zu erkennen. Liebe Schwestern und Brüder, hier sind wir jetzt am Zentrum unseres biblischen Wortes. Es steht unter dem Gesichtspunkt der Überwindung des Unglaubens zum Glauben. Ich möchte hier gerne einmal Martin Luther zitieren. Der schreibt: Es ist für uns schwache Leute voller Trost, dass die Elf auch so schwach waren. Nachdem Christus die Jünger gescholten hatte, weil sie nicht glaubten, überträgt er ihnen dennoch das Amt und Reich. Und du siehst hier den treuen Heiland, dass er so freundlich und geduldig ist gegenüber ungläubigen und verstockten Leuten und hat ihnen überdies sein Reich anvertraut. Das alles ist darum geschehen, weil wir Christus als den Barmherzigen erkennen sollen. Denken Sie noch einmal an den Anfang zurück, die Geschichten mit dem neu geschenkten Leben. Ohne eigenes Zutun, haben wir festgestellt, bekommen wir manchmal das Leben neu geschenkt. Genauso ist es auch mit dem eigentlichen Leben, dem ewigen Leben, dem österlichen Leben. Ohne eigenes Zutun. Der treue Heiland ist es, kein anderer. Der gnädige Heiland, der barmherzige und liebende Heiland, der uns alle unsere Schuld vergibt. Er schilt des Herzens Härtigkeit, aber er liebt die Jünger. Er schilt den Unglauben, aber er liebt die Jünger. Die, die nicht glauben können, dass sich in ihrem Leben noch einmal etwas verändern könnte. Die, die versunken sind in dem, was immer war. Er schenkt Glauben trotz allen praktischen Unglaubens. Bei allem Hin und Her, auch in unserem Leben und in unserem Glauben, bleibt er immer der Barmherzige, der Sieger, der Treue. Liebe Gemeinde, das wissen wir ja auch. Aber es muss noch mehr zur Realität bei uns werden, zur Alltagsrealität. Ich glaube manchmal, wir müssen diese Barmherzigkeit Jesu, diesen Sieg Jesu mehr meditieren, mehr anbeten, in der Stille bedenken, immer wieder für unser Leben glauben. Mir war eine Hilfe, was ich bei dem Dramatiker Eugen Ionesco gelesen habe, der über seine Kindheit einmal geschrieben hat und da erzählte, alles hatte für mich ein Gesicht. Die Religion hatte ein Gesicht, das war der Pfarrer. Die Behörde hatte ein Gesicht, das war der Bürgermeister. Die Wissenschaft hatte ein Gesicht, das war der Schulmeister, der Lehrer. Das Handwerk hatte ein Gesicht, das war der Schmied. Alles war zur Person geworden, war konkret. Und sich dann den Auferstandenen auch so konkret vorstellte. Das neue Leben hat auch ein Gesicht. Es ist das Gesicht des Auferstandenen Jesus. So wie ihn damals die Jünger auch sehr konkret, sehr leibhaftig gesehen haben. Und dann geht es natürlich um den Alltag. Um das ganz praktische Leben in dieser Welt, um unseren christlichen Auftrag, das Evangelium zu verkündigen in Wort und Tat. In Markus 16 folgt eben nach der Erscheinung des Auferstandenen auch der Missionsbefehl. Erinnern wir uns wieder an den Anfang, nach einem neu geschenkten Leben müssen wir es wieder neu gestalten. Pater Anselm Grün hat das einmal sehr schön ausgedrückt. Auferstehung ist die Verwandlung unseres Alltags. Das gehört auch dazu. Auch hier habe ich wieder ein für mich jedenfalls ganz schönes Bild gefunden. Da schrieb jemand, österlich leben heißt einen neuen Standort haben. Und er hat das dann so geschildert, wer oben auf einem Berg steht, von der Höhe eines Berges ins Tal hinunterblickt, der wird nicht geringschätzen, was unten im Tal passiert, was unter ihm liegt. Aber er wird auch nicht vom Nebel bedrückt. Er erstickt auch nicht in den Abgasen der Städte. Weil er einen höheren Standort hat, kann er besser atmen und freier atmen und hat bessere Übersicht. Die alltäglichen Ereignisse erscheinen ihm nicht mehr so furchterregend. Sie machen ihn nicht mehr so nervös, weil sie im Glanz der Sonne und nicht im fahlen Zwielicht erscheinen. Vielleicht ist das so ein ganz schönes Bild für das österliche Leben. Das ist ja alles noch da, das im Tal, das ist ja alles noch da, aber es erscheint anders und wir können es anders leben. Und natürlich gilt es auch manchmal, sich anzustrengen und Entscheidungen zu treffen und nachzudenken und sich zu zeigen den Menschen. Das Leben mit Christus ist immer öffentlich. Man versteckt es nicht wie Ostereier für die Kinder. Aber darüber zu predigen, würde den Rahmen dieser Predigt doch leider sprengen. Liebe Gemeinde, ich würde das gerne noch einmal kurz zusammenfassen. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Unsere Angst ist ins Leuchten geraten. Diese gute Nachricht gilt allen, aber ganz besonders auch denen, deren Lebenspläne zerstört wurden, die in Traurigkeit versunken sind. Oftmals glauben wir das einfach nicht für unser Leben oder zweifeln es an. Jesus aber bleibt der treue und barmherzige Heiland. Er zeigt sich in unserem Leben trotz aller Zweifel und beauftragt uns zu einem Leben in seiner Nachfolge. Ich wünsche Ihnen und mir von ganzem Herzen dieses österliche Leben. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.